Hallo Timo und Lara. Na, wir haben uns gerade eben unterhalten mit Professor Dr. Jürgen Richter-Gebert, einem super netten Menschen.
Ja. Das ist ein Gespräch. Also ja. Ich glaube, wir hätten noch 4 Podcast-Folgen weiter aufnehmen können.
Ja, also ich träume jetzt nachts von Dodeda-Cons in 4-dimensionalen Raum. Ich hoffe, ihr bald auch.
Und ich meditiere und probiere mir Würfel im Raum vorzustellen und die Ecken abzuschneiden.
Stimmt. Und wie so langsam die Ecken weniger werden. Ich glaube, das ist eine spannende Gedankenübung. Auch nach dem Podcast. Beim Podcast.
Ich habe mich natürlich darin versucht, wieder so einen großen Rahmen oder irgendwie so Leitplanken zu geben. Bin natürlich kläglich gescheitert, was ja auch ein Teil meiner Aufgabe ist, da kläglich zu scheitern. Und also es ist ja so, dass der einfach wahnsinnig viele Facetten hat, die man in Tiefe besprechen kann. Also wir haben über das Programmieren gesprochen, über Programmiersprachen hat er eine entwickelt, selber für seine Visualisierungssoftware. Er schreibt Software. Er war bei Jugend forscht.
Das fand ich fast voll spannend.
In der Bundesjuror.
Musiker auch.
Musiker, genau.
Also ein sehr sympathischer Mensch, mit dem man, glaube ich, über alles reden kann. Ich fand es auch super, also imposant, dass er selbst eins dieser größeren Mathematikprobleme einfach gelöst hat. Ich weiß nicht, man hört immer, dass es diese Probleme gibt und dass da Leute dran forschen, aber irgendwie, ich hatte es eher so im Kopf, dass da Leute ihr Leben lang dran forschen, aber zu nichts kommen, und dass er dann so ein Problem gelöst hat, ist schon echt bemerkenswert. Das fand ich sehr cool zu hören.
Ich kann das auch alles.
Ja, bestimmt.
Achim. Ja. Okay, bitte erklär uns kombinatorische Geometrie.
Ich muss erstmal kurz irgendwo hin, dann.
muss auf Klo jetzt.
Professor Dr. Dr. Jürgen Richter-Gebert ist Mathematiker und Professor für Geometrie und Visualisierung an der Technischen Universität München. Nach einer Doppelpromotion und Stationen an der TU Berlin und der ETH Zürich verbindet er mathematische Forschung mit interaktiver Visualisierung. Für seine Hochschullehre, Bildungssoftware und Wissenschaftskommunikation erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ars Legendi-Preis und den Communicator-Preis. Die Folge wurde bereits am 11. Dezember 2023 aufgezeichnet.
Hallo?
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hörst du uns?
Ich höre euch.
Wunderbar.
Hörst du mich?
Ja, natürlich. Wunderbar hören wir dich. Jürgen, wir bleiben auch bei der Sendung beim Du, oder ist das okay?
Jederzeit gerne. Tut's eh Gott um die Welt.
Ja, hattest du gesagt. Das Einzige, was mich dabei beschäftigt, das musste dich aber gar nicht interessieren, ist, dass wir dem Markus Schrenk damals, der auch das nette Du angeboten hat, da habe ich nämlich den Timo dazu gezwungen, ihn zu siezen, und ich, weil wir befreundet sind, ich duze ihn. Aber dann mache ich das nach der Sendung, dass ich mich bei Markus entschuldige, dass wir dich jetzt hier duzen alle. Okay. Und er rüberkommt wie der harte Hund, der gesiezt werden will.
So. Oh, schrecklich.
Ja, schrecklich.
Ich glaube, das muss er ab.
Das sage ich ihm. Dann fire free.
Okay, was ich bei deiner Biografie, als ich die gelesen habe, ganz spannend fand, nachdem du an der TU Darmstadt studiert hast, hast du an einem industriellen Forschungs- und Entwicklungslabor gearbeitet. Wie sieht das in der Mathematik aus? Also wie sieht industrielle Forschung und Entwicklung in der Mathematik aus?
Oh, total spannend. Also erstens mal gibt's das sehr vielfältig, aber ich erzähle gerade mal, was ich damals gemacht habe. Ich war unter anderem in einer Firma, die so Standsoftware für NC-Maschinen geschrieben hat. Also NC-Maschinen, das sind so im Prinzip, es war damals eine frühe Art von Roboter, die haben einfach Löcher in Platten reingebohrt und Sachen ausgestanzt. Und ein Problem zum Beispiel dabei ist, du hast irgendwo einen Auftrag von jemandem, der reinkommt und der sagt, ich brauche gern so und so viele Teile von dem, so und so viele Teile von dem, und das Ganze aber möglichst billig. Und dann hast du auf einmal das Problem, du möchtest die Teile auf deinem Blech so schachteln, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht, und damit bist du voll in einem der großen ungelösten Mathematikprobleme drin. Also ungelöst in dem Sinn, dass man eigentlich beweisen kann, es gibt dafür keinen ganz effektiven Algorithmus, aber so nah ranzukommen, dass das so wenig Verschnitt wie möglich gibt, ist total spannend.
Das ist witzig, weil das sind so die Aufgaben, die bei uns im Mathebuch normalerweise stehen. irgendwie man irgendwelche Metallplatten so und so zuschneiden muss und wie viele können maximal reinpassen. Ist ja irgendwie cool zu sehen, dass es tatsächlich angewendet wird.
Darf ich eine nonsensical Frage zwischenstellen, Timur und Lara?
Ja.
Auf welcher Programmiersprache hast du das gemacht? Fortran? Oder was, worauf lief die
Zeit? Damals, das war, von der Firma aus war Fortran, musste sein.
Ah, na klar. Ja, okay.
Aber also ich selbst spreche so ungefähr, ich habe mal zusammengezählt, so um die 26 Programmiersprachen.
Oh, yeah.
Was ich jemals gemacht habe. Und Fortran muss halt auch irgendwo mal sein. Aber es war also gibt diesen Spruch, ein richtiger Programmierer kann in jeder Sprache ein Fortran-Programm schreiben. Also.
Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen umlenke, aber ich hatte noch eine relativ banale Frage, die so ein bisschen auf die Biografie abzählt. Und zwar, also wie Timo gerade schon erwähnt hat, du hast ja in Darmstadt promoviert und auch in Stockholm, habe ich gelesen. Wie ist Stockholm?
Stockholm ist schön. Total schön. Am besten im Sommer. Ich war blöderweise von September bis Mai in Stockholm. Das heißt, es ist schön und auch ziemlich dunkel dort. Und ich habe es gemocht, dort zu sein. Wunderschöne Altstadt. Ich war dort in so einem Institut, das so ein bisschen außerhalb in am Rand der Schären irgendwo liegt, so ganz nah am Wasser. Und war eine Zeit, die ich nie vergessen werde. Und ich habe es also wirklich genossen, dort einfach auch insgesamt 9 Monate sehr, sehr intensiv arbeiten, forschen zu können. Und ich fand es eine spannende und sehr, sehr schöne Zeit. Halt im Winter ein bisschen frustig und dunkel.
Sehr schön, aber im Ausland promovieren lohnt sich.
Ja, klar, auf alle Fälle. Also überhaupt, also so ein bisschen über den deutschen Tellerrand rauszugucken, ist immer gut. Und selbst wenn es nur die Schweiz ist. Also ich habe 3,5 Jahre in der Schweiz an der ETH gearbeitet, ist eine teilweise total andere Kultur, als wir sie hier haben. Und ich finde es sehr spannend.
Sehr gut.
Okay. Hast du denn auch wirklich dann Mathe als so universelle Sprache festgestellt, also auch in Zürich und in Stockholm und in Darmstadt warst?
Also Mathematiker sind ja ein interessantes Volk. Also wir waren irgendwann mal auf einer Konferenz über irgendein fachmathematisches Thema, saßen dann da und haben diskutiert an einem Tisch und auf einmal sagte jemand, sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, wir sind heute 5 Leute hier aus 5 verschiedenen Kontinenten und wir reden einfach so miteinander und verstehen uns bestens. Also meine Erfahrung mit Mathematik ist einfach die, es ist jetzt nicht unbedingt eine universelle Sprache, aber es ist ein Themenkreis, der sehr verbindet über Grenzen hinweg, wie jedes Fach, wo es ein bisschen tiefer geht. Also ist vielleicht ein bisschen anders als bei manchen Sprachsachen, die sich jetzt speziell zum Beispiel an der deutschen Kultur aufhängen, ist einfach mathematische Probleme, wenn man an den wirklich schwierigen Dingen dranhängt, dann sind die halt auch für alle Leute in der Welt wirklich schwierig und man kann da einfach toll drüber knobeln und ins Gespräch kommen und also mathematische Arbeit ist eigentlich immer was Multinationales. Geht. Also in dem Moment, wo es tief wird, ist es gebietsüberspannend. Und also ich habe jetzt gerade ein Forschungsprojekt mit Leuten angefangen, wo ich einfach dann für ein Thema Leute zusammengesucht habe, die an der Stelle Experten sind. Und da ist ein Exilrusse in Amerika dabei, da ist eine Frau aus Alaska dabei und jemand anders, der irgendwo in Ungarn wohnt. Und ist total spannend, macht Spaß.
Dann komme ich mal mit so einem größeren Hammer um die Ecke. Und zwar knüpft das ein bisschen an das, was wir auch in der ersten Folge mit Markus Schrenk besprochen haben, der uns ja dabei helfen sollte, Begriffe zu verstehen und zu definieren, damit wir uns in den folgenden Sendungen informierter unterhalten können. Und jetzt geht's hier um den Begriff der Schönheit in der Mathematik. Was kann man dazu was sagen? Oder würdest du sagen, geh mir weg, das ist jetzt zu groß?
Nee, ich habe sogar einen Artikel geschrieben, der heißt Die Schönheit in der Mathematik.
Oh, okay. Also, sorry, dann den.
Von daher passt schon. Es ist natürlich so, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also egal, was du machst, ob das jetzt Musik ist, ob das Kunst ist, der eine findet das schön, die andere findet was anderes schön und so weiter und so weiter. In der Mathematik gibt's, ich würde vielleicht mehr von Ästhetik als von Schönheit reden. Also es sind in der Mathematik, ist für mich immer so das Wunder des Zusammenpassens. Also wo Dinge zusammenkommen, manchmal auf eine komplett überraschende Art und Weise, mit der du selbst, wenn du ein Problem anfängst, überhaupt nicht gerechnet hast. Und dann löst sich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf. Und das kann dann jetzt so auf so eine intellektuelle Art und Weise extrem befriedigend und schön sein. Das ist natürlich was, was jetzt nur Leute nachvollziehen können, die sich so ein Stück mit was auseinandergesetzt haben. Aber dann gibt's auch noch die Schönheit, die dann irgendwo nach außen rauskommt, wenn du dir zum Beispiel irgendwelche Kristalle oder symmetrische Muster anschaust oder einfach bloß mal ein paar Spiegel hinstellst und damit experimentierst. Wie ergeben sich denn Reflexionen in Reflexionen? Und da entstehen auf einmal ganz spannende Strukturen, die einfach auch schön sind. Also kann man, glaube ich, kaum anders als schön empfinden. Und da wird dann sowas auch dann wirklich so figürlich und offenbart sich so dem Auge oder dem Ohr oder was auch immer.
Also ist es hier eine Ordnung, die eine Rolle, also der Begriff der Ordnung eine Rolle spielt im Schönheitsbegriff, eine große, und Chaos nicht so sehr? Es kann ja auch ein Schönheitsideal sein.
Also das kann sowohl Ordnung als auch überraschendes Chaos sein. Also ich habe einmal, es war eine Zufallsentdeckung. Also ich habe so mein Lieblingstablet, ich nenne jetzt keine Marke, aber da gibt es ein Programm drauf. Das ist einfach so ein Kaleidoskop-Foto-App, wo du dich selbst halt mehrfach gespiegelt siehst. Mhm. Wenn du dieses Ding nimmst, auf Selfie-Modus stellst und das Ding dann vor einen Spiegel hältst, passieren auf einmal die verrücktesten Dinger. Also wenn praktisch dieses Kaleidoskop sich selbst im Spiegel sieht und das dann wieder zum Kaleidoskop macht, und dann entstehen auf einmal Muster, die zugleich Ordnung und Chaos sind. Also es gibt ein Video von mir davon auf YouTube irgendwo. Es ist komplett überraschend. Denkst du erstmal nicht, dass sowas passieren könnte? Es ist zugleich Ordnung und zugleich Chaos und Fraktale und unglaublich schön. Und du stehst dann auf einmal ungefähr 2 Stunden mit deinem iPad und mit dem Spiegel darum und experimentierst nur, weil du einfach in eine Welt reinschaust, in die du noch nie geschaut hast. Und letztlich ist das Ganze Mathematik. Halt umgesetzt mit Spiegel ist Physik, Tablet ist Informatik, aber die Struktur, die entsteht, ist Mathematik.
Ist das, was bei euch am Matheunterricht zu kurz kommt, so eine Art Faszination, die über das Greifbare, Sichtbare erscheint? Oder wäre das?
Ich glaube, ja, so ein bisschen, weil das, was wir jetzt zum Beispiel in Mathematik machen, also so Funktionen, Funktionsuntersuchungen, das versteht man ja eigentlich, das kann man ja aus dieser mathematischen Perspektive, das eine aus dem einen kommt, das zweite aus dem dritte, schließlich das vierte an verstehen, oder eben aus der grafischen Ebene eine Funktion hat einen Hochpunkt, wenn
Ableitung null,
ja,
und
wenn
so weiter.
Gewisse Bedingungen gegeben ist, wenn die Ableitung null ist. Und das sieht man ja auch, und das sieht man ja auch grafisch, und das kann man ja auch darüber verstehen, und dieses Grafische, das ja, glaube ich, sogar noch viel spannender.
Ich glaube auch, das kommt auch teilweise zu kurz. Also ich habe mal ein halbes Jahr, bin ich in den USA zur Schule gegangen, und eigentlich sind die da, was Mathematik angeht, etwas hinter den Deutschen, so, also im Highschool-Level. Aber was ich da irgendwie viel mehr genossen habe, ist, dass irgendwie viel grafischer gearbeitet wurde und viel öfter Sachen gezeigt wurden, weil die auch technisch in den Schulen meistens besser ausgestattet sind, konnten die ja mit Programmen verschiedene Sachen visualisieren. Das ist was mir persönlich auch super geholfen hat, auch so bei Analysis und so, das zu verstehen. Weil ich finde, wenn man alles nur rein als Formel auf dem Papier hat, ist es zumindest in unserem Alter oft schwierig nachzuvollziehen, worum es gerade eigentlich geht.
Also ich sag jetzt mal was ganz Böses, was ich als Mathematiker eigentlich gar nicht so sagen darf. Ich verstehe keine Formel, ohne dass ich sie mir irgendwie visualisiert habe.
Ja.
Also, und das geht, glaube ich, nicht nur mir so, sondern das geht ganz vielen Mathematikern so, dass, andersrum, ich glaube, es gibt 2 Arten von Mathematikern. Es gibt die eine Gruppe, die eher so ganz formal arbeiten können und allein mit den Formeln schon zurechtkommen. Und dann gibt's halt die anderen, die sich hinter der Formel was vorstellen können müssen. Und mein Zugang ist immer der, Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig und spannend. Und dann auch danach zu suchen. Du hast jetzt irgendeine Sache. Zum Beispiel, du hast eben Minimumsuche und Hochpunkt und so weiter. Und was hat das mit Ableitung zu tun? Und dann konkret danach zu suchen, wie kannst du das denn so visualisieren, dass man danach ein Stück mehr versteht oder dass man vielleicht sogar selbst damit ins Experimentieren kommt und plötzlich neue Sachen entdeckt, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Und das finde ich selbst einfach auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also ich habe ja jetzt mittlerweile einen Lehrstuhl für Geometrie und Visualisierung und da geht es ganz häufig um so Themen. Also wie bringst du etwas so ins Anschauliche, dass du daran mehr verstehen kannst, als wenn du nur ein Buch vor dir hast.
Und könnte das ein Grund sein, warum viele in der Schule das nicht so, die vielleicht diese Schönheit der Mathematik nicht so nachvollziehen können, dass viele Leute in der Schule sagen so, ja, boah, Mathe will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ist das ein Grund oder woran liegt das?
Ich glaube, vielen fehlt einfach der Bezug und der Sinn. Und der Sinn kann halt in vielem liegen, der kann drin liegen, dass du irgendwo eine Anwendung von was siehst. Der Sinn kann aber auch in Faszination und Schönheit irgendwo liegen. Also für Musik gibt's jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Anwendungen außer Tanzen, ist aber schön und faszinierend für sich. Und also ich denke, dass beides wird aber in der Schule viel zu wenig und viel zu selten vermittelt. Und du hast vorhin den Vergleich mit Deutschland, Amerika irgendwo gebracht. Ich glaube, da hängt uns auch immer noch ein bisschen an. Deutschland ist halt das Land der Dichter und Denker. Und wir lieben es, in Dingen abstrakt sein zu können und sehr rein und puristisch sein zu können. Und für Abstraktes ist halt in der Mathematik sehr viel Platz. Und von daher kommt das Konkrete dann halt manchmal auch vielleicht ein bisschen zu kurz, gerade auch bei uns in Deutschland und manchmal auch ein bisschen in Frankreich. Also ich glaube, da gibt's andere Kulturen, in denen das einfach viel besser offen liegt. Und also überhaupt, Kulturen geben andere Zugänge, genauso wie mit den Sprachen vorhin, zu Mathematik.
Und du hast ja auch die Ausstellung IX Quadrat gemacht. Wie hast du da das durchsetzen können, dass Mathe greifbarer wird, dass man Mathe einfacher visualisiert?
Also erstmal kleine Korrektur von meiner Seite. Die heißt nicht IX Quadrat, sondern die heißt X Quadrat. Also so richtig so wie in der Formel, so ein X Quadrat. Schreiben wir aber IX. Das IX hat vieles als Bedeutung. Heißt einerseits ein X, andererseits auch eine römische 9. Und die Ausstellung ist nämlich wirklich genau 9x9 Meter groß. Also die ist wirklich im Prinzip klein und das steckt dann schon irgendwo auch im Namen drin. Und was wir da halt versucht haben, wir haben auf kleinem Raum möglichst viele Erlebnisse eingebaut. Also, dass die Leute halt, und wir haben ganz bewusst versucht, Zahlen und Messen, wo es irgendwo geht, rauszuhalten. Wir haben vorhin von Spiegeln geredet. Tatsächlich gibt es in der Ausstellung viele Spiegelexponate, wo du dann zum Beispiel irgendwelche 4 Spiegel hast, die im Raum stehen. Ich kann euch gerne einen YouTube-Link dazu noch schicken, wo du einen Stab nur reinlegst und das füllt dann plötzlich den Raum mit einem platonischen Körper aus, also mit einem sehr schönen kristallartigen Körper. Und du kommst dann halt sehr schnell ins Grübeln, warum passiert denn das jetzt hier? Und warum ist denn das jetzt so, was ich jetzt hier beobachte? Und in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, machst du automatisch Mathematik. Und also 2 Kommentare, die wir immer wieder von Besuchern kommen. Die Leute gehen raus aus der Ausstellung und sagen, Mensch, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass Mathe auch Spaß machen kann. Das heißt, irgendwas haben wir an der Stelle richtig gemacht. Und die zweite Sache, die mich immer sehr freut, dass die Leute häufig sagen, der Raum ist von innen viel größer als von außen. Was eigentlich heißt, dass wir bei den Leuten einen Raum im Kopf aufgemacht haben. Also wo sie dann plötzlich in etwas reintauchen. Also kannst dann jedem der Exponate, kannst du locker eine halbe Stunde irgendwo dich rein vertiefen. Aber das passiert halt dann nicht nur an dem Ding, was du da vor dir hast, sondern auch ganz viel im Kopf. Und in der Ausstellung gibt es einen schönen Mix aus einerseits historischen Modellen, andererseits Experimenten zum Anfassen und dann natürlich auch viele Sachen auf dem Computer.
Du hast eben gerade über unterschiedliche Arten und Weisen gesprochen, wie Mathematiker denken können. Also die einen, die eher visualisiert denken, die anderen, die mit Formeln umgehen können. Gibt es irgendwie gibt es verschiedene Arten von mathematischem Talent, so ein bisschen wie das in der Musik auch gesagt wird. Es gibt Leute, die da eher so ein harmonisches Gespür haben, andere sind eher melodisch veranlagt. Rhythmus ist da auch so ein wichtiger Punkt. Kann man da irgendwas sagen dazu?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Neigungen. Also wenn ich mit anderen Kollegen rede, dann merke ich häufig, die einen sind eher in der formalen Ecke drin, die anderen eher visualisieren, die anderen eher algorithmisch. Das ist aber auch was, was man ein bisschen trainieren kann. Also als so zu der Zeit, als ich studiert habe, habe ich zum Beispiel so Meditationsübungen gemacht, dass ich mich aufs Bett gelegt habe und mir dann vorgenommen habe, ich stelle mir einen drehenden Würfel im Kopf vor. Und dann habe ich so lange dran gearbeitet, bis ich diesen drehenden Würfel mir im Kopf gut vorstellen konnte. Da habe ich mir vorgenommen, okay, und jetzt raspelst du von diesem Würfel Schritt für Schritt die Ecken ab und stellst dir das noch im Kopf vor und zu welchen Arten von Körpern gelangst du dann? Und tatsächlich, nachdem ich das so ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht gemacht habe, konnte ich mir besser im Raum Dinge vorstellen. Und ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich jetzt Geometrie- und Visualisierungslehrstuhl habe, weil einfach ich darüber auch mir Dinge vorstellen konnte, die sich wenige Leute sonst so vorstellen können. Also man kann das trainieren. Okay. Und ich glaube, genauso kann man es auch trainieren, mit Formeln umzugehen. Genauso in der Musik kannst du lernen, vom Blatt abzuspielen oder lernen, nach Gehör zu spielen. Und beides ist irgendwo gleich wichtig. Und ich glaube, vieles ist trainierbar, aber es gibt auch so ein Stück Begabung dabei.
Du bist auch Musiker, glaube ich. Du hattest mal so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, dass du auch so
früher viel. Jetzt mittlerweile weniger, aber früher habe ich in diversen Jazzbands, ein Akkordeonorchester, für das ich manchmal Arrangements geschrieben habe, Chor, Blasorchester, alles Mögliche. Also habe früher viel Musik gemacht und gern Musik gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich meine Musikschiene ein bisschen darüber auslebe, dass ich Apps zu Mathe und Musik schreibe, Ausstellungen zu Mathe und Musik mache. Wir haben jetzt gerade mit der FU Berlin ein total witziges Projekt, das heißt Groove Lab, wo es im Prinzip darum geht, eine Art mathematische Rhythmusmaschine zu bauen. Und das ist im Prinzip wie ein Drumcomputer auf Ecstasy, so ein bisschen. Also innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit kannst du damit richtig coole Rhythmen zusammenbauen.
Ja, da hast du mir schon vorweggenommen, worauf wir jetzt als nächstes zu sprechen kommen wollen. Ich habe es nämlich hier auf, die Musiker-App, die ich mir heute Morgen mal runtergeladen habe, seitdem darin versunken bin, weil die ja viele Dinge, die ich über die letzten Jahre Leuten gerne erklärt hätte und immer mich in Wortschwelle verloren habe, hier hätte auch einfach demonstrieren können. Ne? So Klopfeffekte und irgendwie Frequenzmodulation, so ein bisschen Synthese, ne? Wie funktioniert ein Synthesizer, die unterschiedlichen Wellenformen und so. Echt toll.
Was war da so deine Grundidee oder wie siehst du so die Verbindung zwischen Mathe und Musik bei all dem, auch zum Beispiel auch beim Machen der App?
Muss ich vielleicht erst ein bisschen was über die Geschichte der App
sehr gerne
Also, weil die hat im Prinzip eine lange Geschichte, weil die geht bis auf 2008 oder sowas zurück. Und zwar, da war das Jahr der Mathematik und damals habe ich mit dem Deutschen Museum in München zusammen für mich den ersten Workshop über Mathe und Musik angeboten. Und da war ein Ziel halt auch dieses Gemisch von Dinge hands-on machen. Also wir haben mit den Leuten da Monochorde gebaut und die durften dann selbst daran Experimente machen, hatten aber gleichzeitig auch wieder Computersachen, wieder eben in der Programmiersprache, von der ich vorhin kurz erzählt habe. Und da floss das auch so ein Stück Hand in Hand. Und damals, allerdings 2008, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Technik noch nicht so weit, dass wir das machen konnten, was wir gerne alles gemacht hätten. Und dann hat sich dann so ab 2016 rum die Möglichkeit aufgetan, das so richtig gut von der technischen Seite her zu machen. Und 2019 habe ich dann mit Kollegen zusammen von Imaginary, das ist eine Gruppe in Berlin, die ganz tolle Mathe-Ausstellungen macht, haben wir eine große Ausstellung zum Thema Mathe und Musik geplant. Und für die habe ich damals einerseits ganz viel recherchiert, was es denn an spannenden Zusammenhängen gibt und was kannst du davon dann in Sachen für eine Ausstellung reinbringen. Und praktisch als Ableger von der Ausstellung ist am Ende dann die App entstanden. Und da hat man so zum Ziel gehabt, in der Ausstellung Sachen zu machen, die also sowohl Leute ansprechen, die weder von Mathe noch Musik eine Ahnung haben, aber auch von Leuten, für Leute, die Mathe verstehen, aber nicht viel von Musik, oder Musik verstehen, aber nicht viel von Mathe, oder von beidem viel verstehen. Und von daher haben wir versucht, ein ganz großes Spektrum an Themen aufzureißen und da dann nach interessanten Sachen zu suchen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich hätte nicht erwartet, was es alles an spannenden Sachen in dem Themenkreis gibt. Also die Harmonietheorie von irgendwelchen Instrumenten, wie sehr ein Instrument, das Obertonspektrum von dem Instrument beeinflusst, welche Musik du da drauf machen kannst und war irrsinnig spannend. Und da sind eben viele Sachen, auch ein paar von den eher abgefahrenen Sachen, dann in die App reingerutscht. Und also die Theorie von indischer Raga-Musik, total, also
irre, ja.
Ich habe so viel dran gelernt und es war so spannend, das für mich selbst irgendwo zu erkunden. Und die Reise geht gerade immer noch weiter. Also total spannendes Thema, total vielschichtig, hängt mit Physik der Töne, Theorie der Harmonien, Obertöne, Skalen, Harmonien, Rhythmus, wie setzt sich das alles zu größeren Strukturen zusammen, gibt ganz, ganz, ganz viele Themen in der Richtung.
Ja, nee, also wir haben uns, wie gesagt, die App gerade angeguckt und es war echt, echt spannend, auch wenn man gar nicht so viel Ahnung davon hatte, einfach ein bisschen rumzuprobieren, zu sehen, was da überhaupt möglich ist. Und ja, aber das, also dein Hauptziel auch mit der App und auch mit vielem, was du machst, scheint ja zu sein, den Leuten und auch den Leuten, die vielleicht gar nicht so viel im Alltag damit zu tun haben, Mathematik und Musik und dieses ganze Spektrum etwas näher zu bringen. Also wie, ja, warum ist das so wichtig, den Leuten die Wissenschaft näher zu bringen und wie machst du das?
Erstmal, warum ist es wichtig? Ich glaube, es gibt so eine bestimmte Art von Denken. Ich nenne das manchmal Formal Reasoning. Also wo es drum geht, und das muss jetzt gar nicht unbedingt Mathematik speziell sein. Es kann Mathe sein, das kann Physik sein, das kann Informatik sein, das kann Engineering sein. Wo du aber versuchst, nicht durch freie Assoziation, sondern durch Analyse und Synthese irgendwo Sachen zu verstehen und dann auch zu gestalten. Also der Ingenieur synthetisiert irgendwelche Sachen, der Physiker analysiert vielleicht irgendwelche Sachen. Und diese Art von Denken finde ich für unsere Welt unglaublich wichtig. Und gleichzeitig gibt es Leute, die da überhaupt keinen Bezug zu haben und große Berührungsängste damit haben. Und an der Stelle halte ich es einfach für wichtig, Berührungsängste zu nehmen. Von daher auch die Leute manchmal so schräg von der Seite in ein Thema rein zu schubsen, wo sie erstmal gar nicht denken, das hat was mit Mathe zu tun. Also jetzt kaufst du eine Musik-App oder besorgst dir eine Musik-App und denkst, ich mache jetzt Musik. Und auf einmal merkst du, ich mache eigentlich Mathe. Und das hat dann auch noch Spaß gemacht noch dazu. Und an der Stelle Zugänge zu schaffen, Denkweisen zu ermöglichen, den Leuten zu ermöglichen, selbst auch ein bisschen zum Forscher zu werden, halte ich für, also persönlich für eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Also kann ich gar nicht anders formulieren. Also ich finde, da bin ich vielleicht ein bisschen missionarisch. Ich habe als Kind damals schon in der Grundschule begeistert Wissenschaftssendungen im Fernsehen gesehen. Und ich fand es immer so toll, wenn da Leute waren, die einfach erklären konnten und einem was nahebringen können. Und dachte irgendwann dann immer, ach, das willst du auch mal machen. Und jetzt mittlerweile mache ich so ein bisschen was in der Richtung.
Ja, und vor allem, also eine sehr aktuelle Debatte ist ja auch immer so Fake News. Und wenn man irgendwas im Internet sieht, so kann man dem trauen. Was ist davon fundiert? Also glaubst du, dass wenn Leute mehr einfach selber auch mit Wissenschaft in Berührung kommen, dass es dann einfacher wird, ja, vielleicht fundiert Meinungen zu bilden und dass man da vielleicht ein bisschen eine bessere Sichtweise darauf bekommt, wem man jetzt trauen kann und wem nicht und vor allem, ja, wie man selber auch ein Stück weit Informationen überprüfen kann?
Also ich finde, es wird zunehmend schwieriger, gerade auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter, aber trotzdem sollte man vieles von den Dingen, die man tut, mit eingeschaltetem Kopf tun. Und also so ein bisschen ein kritisches Herangehen an die Welt schadet einfach nichts. Und da schadet einfach auch Denken und logisches Denken nicht. Und von daher finde ich es wichtig, dass man diesen Modus in sich kennt und aktivieren kann. Das muss man nicht immer tun. Also haben über das Tanzen vorhin geredet, also oder über das Trommeln oder sonst was. Gerade da ist es dann wieder gut, wenn man den Kopf auch irgendwo wieder ganz ausschalten kann. Aber man sollte zumindest die Möglichkeit haben, den einschalten zu können. Und ich finde es, du hast eben eine andere Sache mit Fake News angesprochen. Ich finde es ein zunehmend schwierigeres Thema, weil also ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich einen Kollegen gehabt, der hat im Deutschen Museum vorgetragen und ich habe das Ganze moderiert. Der hat über künstliche Avatare vorgetragen, die die bei denen im Labor erstellen. Also Nachrichtensprecher, die sofort aus dem Text eine Bildnachricht machen, wo du jemanden siehst, der redet das und das auch, wenn es sein muss, mit Schweizer Akzent oder sonst was. Und es sieht total echt aus.
Ja, Wahnsinn.
Und tatsächlich, wenn es noch ein Stück weitergeht, das kannst du kaum mehr vom Echten unterscheiden. Er sagt allerdings auf der anderen Seite, genau an der Stelle, die Informatik bietet dann wieder Methoden an, um zu erkennen, was ist denn KI generiert und was ist echt. Also an der Stelle ist dann auch wieder ein Engineering notwendig, um einfach zu erkennen, hat jetzt ein ChatGPT einen Text erzeugt oder ist das ein menschlicher Text? Und tatsächlich gibt's in den Texten, in den Bildern dafür recht eindeutige Anzeichen, was künstlich erzeugt ist und was nicht. Und dazu brauchst du halt dann auch wieder Software. Also es ist gerade heute ein verdammt schwieriges Thema, aber man sollte sich darum bewusst sein, dass das einfach auch ein aktuelles und auch ein brisantes Thema ist.
Bist du denn eher jemand, also es gibt ja diesen Begriff des Doomers, ne? Also die Leute, die da so eine gesellschaftliche Gefahr in der Entwicklung sehen. Wie stehst du denn dazu, zu dieser KI-Entwicklung und den gesellschaftlichen Implikationen?
Ihr seid jetzt in dem Alter, dass ich selber an das Alter zurückdenke. Wir haben damals im Schultheater von Dürrenmatt die Physiker gespielt.
Ja,
ich schön. Das kennen wir auch.
Da gibt es eben diesen wunderbaren Satz drin, dass eben das, was möglich ist, halt von irgendjemanden halt gemacht wird. Egal, wo das jetzt auf der Welt passiert. Und von daher auch also es war ja im Prinzip so bei Dürrenmatt so die Unmöglichkeit dieses Genies, sich vor der Welt zu verstecken und dann wird er doch irgendwo ausgebeutet. Und jetzt an der Stelle, KI und fortgeschrittene KI-Algorithmen werden kommen, ob wir das jetzt gesellschaftlich, politisch begrenzen wollen oder nicht, die werden einfach irgendwo gemacht werden. Von daher halte ich es für sinnvoll, dass selbst möglichst viel drüber zu wissen und zu verstehen, dass man einfach weiß, was man davon jetzt selbst für sich benutzen kann, wo man kritisch sein soll, wo man auch kritisch jetzt anderen Sachen gegenüber sein soll, die auf dem Netz jetzt entstehen. Und von daher eine aktive Auseinandersetzung damit halte ich für absolut notwendig. Und die heißt halt manchmal auch Sachen selbst entwickeln. Also finde es komplett legitim, wenn in diese Richtung weiter gegangen wird, weil irgendwo wird weitergegangen und finde ich wichtiger, jetzt die Hintergründe zu haben, als dann ganz naiv davor zu stehen.
Mhm. Wie hast du das denn selbst wahrgenommen mit der Entwicklung in der Mathematik in den letzten Jahren mit künstlicher Intelligenz? Hat das deine Forschung beeinflusst in der Form?
Also meine Forschung jetzt nicht so sehr. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage, weil ich einfach aus einer anderen Ecke ursprünglich mal herkomme. Und ich fand es sehr interessant. Ich habe ja lange Zeit bei Jugend forscht, war ich Bundesjuror. Das sind in den letzten Jahren mehr und mehr KI-Themen und neuronale Netze und so weiter aufgepoppt. Also das hast du mal so richtig über die letzten 10 Jahre gesehen, wie das Thema hochboostet. Und von der Mathematik her ist das ganz, ganz spannend. Und ich habe viele Kollegen, die sich in der Richtung beschäftigen. Da wird das häufig weniger als künstliche Intelligenz, als Machine Learning bezeichnet. Also was macht, also überhaupt egal welches Programm, was macht es? Du gibst irgendeine Eingabe rein und am Ende kommt irgendwas zurück. Und also wenn du irgendwo in ChatGPT irgendwo eine Anfrage reinschreibst, passiert dann irgendwas im Hintergrund und es gibt dir irgendeine eine Antwort zurück. Also mathematisch gesehen ist das so eine Art Funktion. Und von daher ist eigentlich das KI-Problem so von einer ganz, ganz abstrakten mathematischen Sicht sowas in die Richtung, du hast bestimmte Antworten kennst du schon auf bestimmte Fragen und daraus möchtest du jetzt eine Funktion approximieren oder annähern, die auf andere Fragen, die jetzt nicht gestellt wurden, trotzdem eine möglichst gute Antwort irgendwo gibt. Also ganz, also von so ganz weit weg gesehen ist das Ganze sowas, hat's was mit Function Fitting zu tun. Mhm. Und das Verrückte bei den Algorithmen im Moment ist, dass so wie heutzutage viele KI-Algorithmen aufgebaut sind, dass da drin die Rückkopplungsalgorithmen so schwierig und komplex oder eigentlich auch gleichzeitig strukturell sehr einfach sind, aber hauptsächlich durch die Datenmenge gefüttert werden, dass man heutzutage noch nicht genau versteht, wie entstehen in den Systemen eigentlich die Antworten. Und da liegt tatsächlich ein großes mathematisches Problem unserer Zeit drin, die Algorithmen, die es im Moment gibt, besser und besser zu verstehen. Da ist jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viel passiert, aber noch vor ein paar Jahren war die Situation die, dass viele Algorithmen was Tolles rausgebracht haben und kein Mensch hat verstanden, warum eigentlich. Und da ist jetzt gerade wieder die Mathematik gefragt, dafür Modelle zu machen, darauf Antworten zu finden, was passiert da eigentlich innen drin. Und ich finde es ein super spannendes Thema. Ich selbst arbeite jetzt nicht so sehr dran, aber finde es immer wieder spannend, wenn Leute darüber vortragen. Es gibt dann zum Beispiel, also in dem Moment, wo du mehr und mehr über die Modellierung in den Verfahren kennst oder weißt, dann kannst du auch die Verfahren austricksen. Es gibt dann Papers, die machen Folgendes in irgendwelchen Bilderkennungsverfahren, wo du den Leuten ein Bild vorhältst und es sagt, okay, ist ein Vogel, ist ein Flugzeug, ist ein Affe, ist ein Elefant. Mhm. Und da sind ja die KI-Algorithmen ziemlich gut mittlerweile. Wenn du allerdings weißt, was im Hintergrund passiert, kannst du ein Pixel vielleicht oder nur minimal ein paar Pixel in einem Flugzeug abändern und der Algorithmus sagt dir, ist ein Schwein.
Ach.
Und da gibt's wirklich Arbeiten darüber, die dann sagen, okay, wenn das und das im Hintergrund passiert, wenn im Hintergrund die und die Erkennungsmethode passiert, dann kann man das dahingehend hacken im gewissen Sinne, dass man da die Informationen ein bisschen verändert und der Algorithmus geht total daneben. Allerdings musst du dazu wissen, was intern passiert.
Oh Mann, das ist natürlich auch nicht gerade... Ja, gut, nicht, das stimmt nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ich nehme es wieder zurück und ich habe es auch gar nicht ausgesprochen. Aber eine andere Sache, die mir gerade durch den Kopf geht, ist, dass bei dem letzten etwas seltsamen Debakel um die Firma OpenAI ja dieser Q-Star-Algorithm eine Rolle gespielt hat, der angeblich die KI dazu bemächtigt, Reasoning dann irgendwie hinzubekommen. Ne? Und man sagt dem Chef von dem Wissenschaftler, dem Ilya Sutskever ja auch nach, dass er so ganz... ambitioniert danach trachtet, die große mathematische Probleme in der nächsten Iteration von ChatGPT anzugehen, ne, und die wirklich dann lösen zu lassen. Dinge, die Mathematiker schon versuchen, seit Generationen zu lösen. Wie stehst du denn zu sowas? Findest du das eitel oder was ist das für dich? Was bedeutet das?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau abschätzen, wie weit man da mittlerweile ist. Mhm. Ein Großteil der Algorithmen, die wir im Moment haben, sind eher, ich sag's jetzt mal, künstliche Perzeption, also künstliche Wahrnehmung und reflexives Reagieren auf etwas als künstliche Intelligenz. Also bei mir zu dem Thema Intelligenz gehört immer noch so genau dieses analytische Denken, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel diese typischen Chat-Algorithmen hernimmt, mit denen kann man sich super intelligent unterhalten und ich bin schockiert. Ich habe gerade gestern nach einer 4-Sätze-Zusammenfassung von Faust gefragt und da kam was raus, es war richtig brillant gut. Aber man muss sich das einfach im Moment vorstellen, ich sag's mal etwas überspitzt, wie Labern auf sehr hohem Niveau. Stell dir vor, ChatGPT ist im Prinzip eine Art Stammtischbruder, der alles Weltwissen hat, der alle Bücher der Welt gelesen hat und jetzt zu jedem Thema im Prinzip jetzt halbwegs intelligent basierend auf diesem Wissen etwas beisteuern kann. Und jetzt kommt aber dann irgendwann der Moment, wo was Neues geschaffen werden muss. Und das kann ich im Moment sehr schwer abschätzen, wo wir da stehen. Es kann sein, dass man da schon erheblich weiter ist, als man denkt, indem man eben dann auch solche Algorithmen verheiratet mit mathematischen Problemlösungssoftwaren und dann ja, im Prinzip die richtigen Fragen von der künstlichen Intelligenz an die Mathematiksoftware stellen lässt, dann kommt wieder was zurück, damit kommt wieder was anderes raus. Sorry. Kommt wieder was anderes raus. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wo wir im Moment stehen. Einiges in den letzten Jahren hat mich echt überrascht.
Ja, der Achim hatte ja gerade schon so große Mathematikprobleme angesprochen. Es gibt ja so eine Reihe von, man sagt, unlösbare oder bisher noch nicht gelöste Probleme der Mathematik. Also es gibt ja auch die 7-Millenniums-Probleme. Hast du dir sowas schon mal angeguckt? Also hast du einfach aus Interesse dir so ein Problem schon mal angeschaut und dich da ein bisschen reingefuchst? Weil bei mir ist es so, wenn ich mir durchlese, worum es dabei geht, ich glaube, ich müsste mich da erstmal sehr lange reinlesen, um überhaupt zu verstehen, was überhaupt die Frage ist.
Das ist genau ein Problem bei den, also jetzt speziell die Millenniumsprobleme sind ganz gemein auch von der Auswahl her, weil sie sehr schwer zu verstehen sind. Wir hatten tatsächlich letztes Jahr hatten wir von der Deutschen Mathematikervereinigung her eine Reihe in Deutschland über die 7 Millenniumsprobleme, wo an 7 Standorte in Deutschland jeweils ein Problem verteilt wurde und blöderweise bei uns in München, wir haben das abstrakteste von all diesen Problemen.
Kann man kurz erklären, was das ist? Ich kenne das gar nicht.
Oh Gott.
Also das ist, wie lange soll der Podcast werden?
Also das ist die sogenannte Hodge-Vermutung. In der geht es darum, dass, ich kann mich jetzt nur um Kopf und Kragen reden. Ich hab dazu sogar einen Vortrag gehalten und habe dann schon wieder alles halbwegs vergessen. Also ganz abstrakt geht es um algebraische Mannigfaltigkeiten, das heißt Lösungsgebilde von algebraischen Gleichungen. Und die Hodge-Vermutung sagt jetzt aus, wenn darauf bestimmte Unterstrukturen auftreten, die nur topologisch zum Beispiel aussehen wie ein Kreis, also zum Beispiel ein Kreis aus irgendwelchen Gummibändern hergestellt, dann findet man da drin aber auch echte, richtige Kreise. Also jetzt ganz, ganz extremst vereinfacht und ich habe zur Hodge-Vermutung für die Veranstaltung einen Zyklus von insgesamt 14 Postern gemacht, wo man Schritt für Schritt an die Themenstellung überhaupt erstmal rangeführt wird. Und du brauchst im Prinzip 5, 6, 7 verschiedene Fachbereiche überhaupt erst aus der Mathematik, um die Problemstellung zu verstehen. Von daher macht sicherlich keinen Sinn, sich da einfach mal so dran zu setzen, außer du bist im Gebiet groß geworden.
Das hatte ich auch nicht vor, aber ich dachte, so jemand wie dich reizt das doch bestimmt, das mal anzuschauen zumindest.
Also tatsächlich, ich gebe zu, mich reizen dann Probleme, die irgendwo im Umfeld sind von Sachen, wo ich mich auch auskenne.
Ja,
also
okay, ja.
Von den Millenniumsproblemen, das Einzige, was mich reizen würde, wäre P ist gleich NP, aber das ist ziemlich hoffnungslos. Jetzt in den Gebieten, wo ich selbst gearbeitet habe, also ich bin zum Beispiel selbst wahnsinnig stolz drauf, also im Rahmen meiner HBIL, die ich irgendwann 96 gemacht habe, da habe ich ein Problem geknackt, das war so ungefähr 70 Jahre alt. Also wow. Das habe ich dann schon so richtig gefreut. Das war dann so eine etwas schwierige Angelegenheit, wo du denkst, ach ja, und haben sich schon viele Leute dran versucht.
Ach,
und
toll.
Ist ein schönes Gefühl. Hätte ich übrigens nicht schaffen können ohne meine Meditationsübungen, über die wir vorhin geredet haben. Ging damit irgendwo auch ganz eng zusammen. Und also sowas im erreichbaren Bereich drin liegt, ist was Schönes. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, das fand ich ganz witzig auch. Also Hodge-Vermutungen, einige der Millenniumsprobleme hängen auch ganz eng zusammen mit dem, was man in der Mathematik als elliptische Funktionen bezeichnet. Und das ist auch was man erst richtig versteht, wenn man sich reingefuchst hat und ganz, ganz schwierig. Aber ich habe dann irgendwo auf Quora im Internet so ein kleines Meme gefunden mit Apfel, Bananen und Ananas von irgendeiner einfachen Gleichung und da stand dann drüber 95% der Menschen können das nicht lösen und da war es so eine einfache Gleichung Apfel durch Banane plus Birne durch Banane plus Apfel plus irgendwas ist gleich 4. Und verrückterweise für dieses total einfache Problem auf eine elliptische Funktionenproblem und es hat eine Lösung und die einfachste Lösung hat 85 Stellen für jede einzelne Zahl.
Boah.
Und darüber dann einen Vortrag zu machen, das macht mir dann wieder total Spaß. wenn du dann von so einer Ecke aus anfängst und dann erklärst, wenn du jetzt aber richtig Mathematik verstehst, dann kommst du da tatsächlich weiter.
Darf ich nochmal kurz eingreifen? Die 70 Jahre lang unbeantwortete Frage da, wie lange hat das, wie lange hast du gebraucht, um das zu lösen? Wie lange saßt du da dran?
Das war eine Situation, also ich hatte damals eine Stelle in Berlin, wo unter anderem in einem Forschungsvorhaben angekündigt war, wir attackieren jetzt diese Art Fragestellung. Und tatsächlich hieß das für mich ungefähr ein halbes Jahr in Sackgassen rennen, wo du sagst, das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Und aber all diese Sackgassen sind unglaublich wichtig, um am Ende dann tatsächlich von einem Moment auf den anderen zu wissen, ach Mensch, so und so kann's gehen. Und dann bist du am Ausarbeiten und das sind dann nochmal so 3 Monate. Aber die 6 Monate Sackgasse vorne dran, die waren unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist was du als Mathematiker einfach brauchst. Eine unendliche Frustrationstoleranz. Also, ja. Dass du immer wieder sagst, ich krieg's nicht raus, ich krieg's nicht raus, ich krieg's nicht raus und ich gebe trotzdem nicht auf.
Was war denn das Problem? Also so ganz in den Grundsätzen, dass
wir auch das neugierig verstehen. Aber,
okay. Das jetzt als Podcast, na okay.
Ja, aber worum ging es denn zumindest?
Ich krieg das hin, also. Das wird ein langer Podcast. Schön. Also ich fange mal mit dem Quadrat an. Also wir sind wieder in der Geometrie und ein Quadrat kannst du dir vorstellen. Das sind irgendwelche Punkte in der Ebene und die haben gleichzeitig eigentlich so 2 Strukturebenen. Die eine ist, die Punkte haben ganz konkrete Koordinaten und andererseits könntest du aber auch sagen, na das ist halt ein Gebilde mit 4 Seiten und 4 Ecken. Mhm. Und das war's schon. Dann könntest du an die nächste Stufe gehen, nimm einen Würfel. Dann könntest du sagen, ja okay, ein Würfel hat einerseits konkrete Koordinaten, andererseits aber auch Strukturen, also er hat, also kombinatorische Struktur. Er hat 8 Ecken und 6 Flächen und die Ecken liegen zusammen auf deren der Fläche. Jetzt könnte ich jetzt aber Folgendes machen, ich gebe dir nur die kombinatorische Struktur davon. Also eine Liste, ich hätte gern 8 Ecken und die sollen zusammen auf einer Fläche liegen. Ach, du hast sogar einen Würfel da. Ja,
ja.
Ja. Und frag dich dann, findest du so ein Gebilde im Raum? Und wenn ich dir vorher nicht gesagt habe, dass es ein Würfel ist, würdest du daran vielleicht eine Weile rumknobeln, würdest aber dann irgendwann sehen, ach ja, ist vielleicht ein Würfel. Und ein Backstein wäre aber auch gegangen, hätte dieselbe Struktur irgendwo gehabt. Und jetzt ist die Frage, nennt man dann Realisierungsproblem, gegeben so eine Liste von kombinatorischen Eigenschaften für so ein Polytop, Vielflächner, nennt man das, kommst du denn von der Liste einfach zu dem geometrischen Modell? Und da hat man dann eben 1922, war das ein Mathematiker Steinitz, der hat gesagt, der hat beweisen können, im Dreidimensionalen, wenn diese Liste nur ganz bestimmte Eigenschaften hat, dann kommst du dann immer zu einem Modell und das klappt immer. Und seitdem war es offen, ob das in höheren Dimensionen halt auch noch so geht. Und ich konnte dann zeigen, dass in Dimension 4 das entsprechende Problem, jetzt hüpfen wir praktisch eine Raumdimension weiter hoch, dass das so schwierig ist, wie ein beliebiges Gleichungssystem zu lösen. Das nennt man den sogenannten Universalitätssatz für 4-dimensionale Polytope. Das heißt, du denkst dir irgendein abgefahrenes Gleichungssystem aus mit Polynomen und Ungleichungen und sonst gibt was. Und das Ding kann jetzt eine Lösung haben oder nicht. Und du gibst mir das Gleichungssystem und ich gebe dir dann eine Liste von Punkten und Ebenen im 4-dimensionalen Raum, sodass das Auffinden einer Realisierung davon genauso schwierig ist wie das Lösen deines Gleichungssystems.
Ah. Wow. Also ich würde sagen, wir haben jetzt mit dieser Diskussion den Raum aufgemacht für 10 weitere Folgen Podcast. Das ist schön, schön zu hören.
Also ich wollte kurz fragen.
Achso.
Nur zu den 10 Folgen. Ich wollte eigentlich zwischendrin noch fragen, was die 4. Dimension ist, aber vielleicht lassen wir das.
Ja, natürlich, du bist der
Chef. Aber was ist das denn?
Das ist ganz einfach, du fängst bei einem unendlichen dimensionalen Raum an und spezifizierst dann auf 4.
Ganz einfach.
Nee, aber wie kann man sich das denn vorstellen? 4 Dimensionen, also.
Also, erst, erstmal, du hast garantiert schon mit ganz viel mehr Dimensionen rumgespielt. Also was ist eine Dimension? Es ist eine Anzahl von Zahlen, die du brauchst, um irgendwas zu spezifizieren. Also wenn du sagst, ich habe einen dreidimensionalen Raum und möchte in dem Punkt sagen, wo der ist, dann brauchst du eine X-Koordinate, eine Y-Koordinate und eine Z-Koordinate. Also drei Zahlen geben dir einen Punkt im dreidimensionalen Raum. Mhm. Dann geben dir entsprechend vier Zahlen einen Punkt im vierdimensionalen Raum. Und 28 Zahlen einen Punkt im 28-dimensionalen Raum und so weiter. Und dann kannst du jetzt dann anfangen, sowas wie eine Geometrie darauf aufzubauen. Zum Beispiel dich zu fragen, was ist denn der Abstand zwischen zwei Punkten? Und dann kommst du dann auf sowas wie Pythagoras ähnliche Sachen. Oder wann liegt, was ist eine Ebene in so einem Raum? Oder wann liegt ein Punkt auf einer Ebene? Und dann kannst du es Stück für Stück aufbauen, eine Theorie von Geometrie in höheren Dimensionen. Das braucht man tatsächlich. Also du wirst nicht vermuten, also wenn du zum Beispiel einen Busfahrplan optimieren willst, da hast du irgendwo 120 Anfangszeiten und Abfahrtszeiten von Bussen und das wird tatsächlich von Mathematikern dann modelliert als ein Problem in einem 120-dimensionalen Raum, wo du irgendwo ein Optimierungsproblem oder auch meine vorhin von diesen Blechstanzen, das waren eigentlich höherdimensionale Optimierungsprobleme und also von daher, mathematisch ist das gar nicht schlimm. Ist einfach bloß die Frage, wie sehr kannst du dir das noch vorstellen? Mhm. Und das kann man auch wieder ein Stück trainieren. Also ich kann mir mittlerweile in Dimension 4 schon einiges ganz gut vorstellen mit irgendwelchen Krücken, die mir das immer wieder ins Dreidimensionale runterbringen. Und den Rest, der ist dann halt irgendwann abstrakt. Okay, aber extrem wichtig. Also würdest nicht glauben, wie viel der Mathematik, die uns umgibt, letztlich Geometrie in hochdimensionalen Räumen ist.
Ich hab was gelernt.
Das ist ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir Gutes mitnehmen können.
Ich bin deswegen hier so ein struktureller Nerver, weil ich, weil wir noch zwei Teile abzufrühstücken haben mit dir, die ganz kurz sind.
Oh Gott.
Also unser Community-Fragen. Ne? Da gibt's so drei, vier kurze Fragen, die wir gesammelt haben.
Also eine Frage, die ich erhalten habe, ist, hast du eine Lieblingsformel?
Habe ich eine Lieblingsformel?
Ja.
Oh Gott.
Zu viele?
Zu viele. Also es gibt eine Lieblingsformel von dem durchschnittlichen Mathematiker. Also es gab tatsächlich mal eine Umfrage, was ist die schönste Formel? Das ist E hoch I Pi ist gleich minus 1, die Eulersche Formel. Die finde ich selber auch unglaublich schön. Tatsächlich habe ich eher Lieblingsstrukturen als Lieblingsformeln. Also eine meiner absoluten Lieblingsstrukturen ist ein einfacher Satz im Raum, in der Ebene mit 9 Punkten und 9 Geraden, wo sich Sachen dann überraschenderweise schneiden am Ende in einem Punkt. Und ein Lieblingsobjekt ist tatsächlich das sogenannte 120-Zell. Das ist ein Objekt wie ein platonischer Körper zusammengesetzt im vierdimensionalen Raum aus 120 Dodekaedern. Könnt ihr euch jetzt nichts darunter vorstellen, aber das ist eines meiner absoluten Lieblingsobjekte. Also ja, mehr Lieblingsobjekte als Lieblingsformeln.
Dodekaeder sind so zwölfeckige.
Dodekaeder sind Zwölfflächner. Das nutzt unseren Podcast-Hörern jetzt nichts. Nicht so, dass ich hier in die Kamera halte. Ah. Also das hier ist ein Dodekaeder. Und jetzt stell dir 120 von diesen Dingern komplett regulär zusammengesetzt im vierdimensionalen Raum vor.
Also kurz für die Hörer, er hält gerade ein Pappgebilde von einem Dodekaeder in die Kamera. Können ja die Leute selber googeln, wie das aussieht.
Wird schwer, das in meinem Kopf vorzustellen, aber muss man lernen.
Okay, also so viel zum Thema Lieblingsformel. Als Lieblingsformel nicht unbedingt, aber Lieblingsgebilde, ja.
Das ist auch eine sehr gute Antwort.
Ja.
Was hattest du noch?
Ich hatte noch als Community-Frage, wie kommen wir überhaupt mit Mathematik in Interaktion? Also ich glaube, so zum Beispiel in ihren Ausstellungen oder so insgesamt im Leben.
Wie kommst du mit Mathematik in Interaktion? Einfach machen, einfach mal anfangen. Also sich Sachen anschauen, wo man denkt, da ist Mathematik hinten dran und zu analysieren, warum ist denn das jetzt so? Also ich als Kind zum Beispiel, wir hatten so ein Buch zu Hause, das hieß Ich sag dir alles, da war so alles mögliche Weltwissen drin und da waren auch 20 Seiten über Mathematik drin und eine Seite über mathematische Knobelspiele und da war eine Zahlenpyramide, die war total schön. Also 1 mal 1 ist 1, 11 mal 11 ist 121. 111 mal 111 ist, ich spreche jetzt die Zahlen nicht aus, sondern zähle die Ziffern aus. 1, 2, 3, 2, 1. Und wenn du noch mehr Zahlen daran machst, kriegst du dann, also 1111 mal 1111 ist 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Und dann jetzt zu überlegen, warum ist denn das so? Was passiert denn da? Warum ist das so ein schönes Muster? Dann bist du sofort mit Mathematik in Kontakt und machst was.
Ja, das also Strukturen analysieren. Ja, es wäre die Frage nach der Ästhetik und nach so Regeln, die sich da drin verbergen. Mhm. Voll interessant.
Machen die einen überraschend zu entzaubern ein bisschen. Also ja. Mathematiker haben häufig auch einen Hang zum Thema Zaubern und Tricks und die zu entschlüsseln. Wie funktionieren die denn eigentlich?
Wenn du der erste Mensch im Weltraum wärst,
dann
hätte ich keine Luft.
Ja. Ja, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist gut.
Eine Antwort,
ja. Entschuldigung.
Ja, es gibt, es ist, die Frage macht ja auch schon keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn und prima. Das, okay. Also von mir aus, ich meine, ich habe, also mein schlechtes Gewissen fängt an einzusetzen, deswegen bin ich hier so und gucke ich so ein bisschen auf die Uhr.
Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden,
das
aber.
Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, vielen lieben Dank.
Danke, das war gerne, wirklich, das war richtig Spaß gemacht.
Ja, können wir nur zurückgeben.
Ja. Ingrid, meine Frau, ist ja gefahren, während wir das letzte Mal miteinander geredet haben. Ich habe dann aufgelegt bei euch und habe dann zu ihr gesagt, du, also das ist genau der Grund, warum ich mich gerne über Mathe unterhalte, wenn man einfach mit so Leuten redet. Und sie meinte so, ja, verstehe ich gerade total.
Ach, das ist ja toll zu hören. Okay, ja, vielen Dank.
Okay, dann schönen Abend euch noch.
Ja,
dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Wirklich super spannend.
Danke, ciao.
Tschüss.
Der erste Mensch im Weltraum ist eine Koproduktion der Offbeat Academy und der Studios für kulturelle Bildung des Arbeiter-Samariter-Bundes. Redaktion: Zora Beer. Schnitt und Postproduktion: Vadim Niesbors. Regie und Gesamtleitung: Achim Sondermann.
Der erste Mensch im Weltraum.